Ein ganz herzliches Willkommen sagt Ihnen Gabi Fröhlich zu dieser Sendung mit dem Thema Wege durch die Angst. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir als Titel Wege durch die Angst gewählt haben und nicht Wege aus der Angst. Dabei ist es doch eigentlich das, was wir wollen, wenn wir uns fürchten, nämlich schnell raus aus der beängstigenden Situation. Und wenn das nicht geht, dann wären wir die Angst doch am liebsten los. Nur stellen wir fest, dass auch das in aller Regel nicht geht. Was also tun? Einfach Augen zu, Angst ignorieren und durch? Kann vielleicht hin und wieder eine Notlösung sein, aber dafür darf die Angst nicht zu beherrschend sein, sonst geht das nämlich nicht. Wenn jemand etwa eine ausgeprägte Angst vor Hunden hat, kann das fast unmöglich zu überwinden sein. Was also tun? Wege durch die Angst ist unser Thema in dieser Lebenshilfesendung und unser Gast ist Reinhold Rute. Er ist evangelischer Theologe, Ehetherapeut, hat 14 Jahre Psychologie und Pädagogik gelehrt an zwei staatlichen Fachschulen. Er hat an die 140 Bücher geschrieben zu psychologischen und gesellschaftlich relevanten Themen. Das eine oder andere von diesen Büchern wurde auch gleich mehrfach aufgelegt. So begrüße ich für diese Sendung ganz herzlich Reinhold Rute. Guten Tag.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich. Sie haben ja den richtigen Namen zum Thema.
Ja, richtig, das stimmt. Genau, ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber stimmt. Ja. Herr Rute, die Angst ist ja, betrifft auch eine Fröhlich ab und zu, die Angst ist ja tatsächlich eine ganz natürliche Warnreaktion im Menschen. Auch Tiere haben Angst, und zwar dann, wenn sie sich in Gefahr fühlen. Ist es da überhaupt ein erstrebenswertes Ziel, völlig angstfrei zu sein?
Nein, um die Frage so zu beantworten, völlig angstfrei zu sein, kann es nicht geben, denn Angst ist, Sie haben es schon angedeutet, zunächst eine gesunde Reaktion. Angst ist eine Grundbefindlichkeit des Menschen, sie gehört zu uns wie Augen, Ohren, Haare. Angst ist letztlich notwendig. Sie hat eine Warnfunktion. Sie hat auch eine Mahnfunktion. Wir müssen die Verkehrsregeln beachten. Sie mahnen zur Vorsicht, zur Überlegung. Da merken Sie auch andere Begriffe, die wir jetzt für Angst verwenden. Fahr vorsichtig. Pass auf, dass du nicht übers Ohr gehauen wirst. Geh zur Vorsorgeuntersuchung. Sie merken, überall sind, wir würden da nicht Angst nennen, aber Umschreibungen, die aber deutlich machen, ohne Angst können wir im Grunde nicht leben.
Ist uns vielleicht auch richtig in die Natur geschrieben worden? Ich meine, ein Beispiel, das mir mal bei einem Besuch eines HNO-Arztes aufgefallen ist, der hat mir erklärt, woher der Tinnitus kommt, ja, und was das bedeutet. Und er hat gesagt, dabei fiel auch eben die Beschreibung, er sagte, Leute, die davon geplagt sind, von diesen Ohrgeräuschen, die wissen, dass das nachts besonders sehr lästig wird. Manche so stark, dass sie sogar von diesen Ohrgeräuschen geweckt werden. Und zwar nicht, so erklärte dieser Arzt, weil die lauter geworden wären, sondern weil das Gehirn sozusagen den Wahrnehmungspegel für Geräusche, echte oder vom Körper produzierte Geräusche, nachts lauter stellt. Und zwar aus Urzeiten stammend, damit wir in der Dunkelheit besser auf Gefahren lauschen können. Ich fand das sehr eindrücklich, dass wir sogar nachts im Schlaf noch schon auf Hab 8 und mögliche Flucht getrimmt sind.
Ja, also Sie haben es gesagt, das ist ein Muster aus der Vergangenheit, gar keine Frage. Der Mensch, genau wie die Tiere, haben Angst, müssen Rücksicht nehmen. Wenn man, also meine Frau und ich sehen sehr viele Tierbilder abends so mal im Fernsehen, ganz ausgezeichnet, wie Gott das angelegt hat, auch in den Tieren, wie vorsichtig sie schauen nach allen Seiten, bevor sie etwas tun. Und das geht dem Menschen ganz genauso. Er hatte es ja mit Dingen zu tun, wo er überfallen werden konnte, wo er vorsichtig sein musste und so weiter. Völlig richtig.
Wo fängt es denn dann, Herr Rute, an, problematisch zu werden? Wo fängt die Angst an, uns zu hemmen?
Ja, zunächst einmal müssen wir nochmal sagen, die Angst gibt es auch gar nicht, sondern Angst hat unzählige Gesichter. Ich will nur mal ein paar Themen nennen. Wir sprechen von Schulangst, von Erwartungsangst, von Versagensangst, Todesangst, Verlassenheitsangst, Lebensangst, Bindungsangst, Zukunftsangst oder auch Misstrauen ist Angst. Zwänge, die wir haben, sind Angst. Der eine hat sie mehr, der andere hat sie weniger. Pass auf, du darfst keinen Fehler machen. Es gibt allein 200 Phobien, also Angstzustände, Angst vor engen Räumen, Angst vor weiten Räumen, Höhenangst, Berührungsangst und so weiter und so weiter. So, jetzt die Frage. Das heißt also, alle diese Dinge sind da, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Wann fängt es an, problematisch zu werden? Ich will es einfach mal so umschreiben. Wenn meine normalen Lebensfunktionen, alle sind gemeint, über Gebühr eingeschränkt werden durch Angst, wenn mein Zusammenleben mit anderen Menschen stark gestört wird durch Angst, wenn meine Arbeits- und Berufsfähigkeit sehr durch Angst eingeschränkt wird, wenn meine Liebesfähigkeit durch Angst über Gebühr eingeschränkt wird, wenn ich mich nicht mehr unter Menschen wage, Angst vor Menschen, vor Hunden meinetwegen so stark, dass ich pausenlos Angst habe, da könnte um die Ecke ein Hund kommen, wenn ich das Haus nicht mehr verlassen kann. Ich habe aus der Beratung eine ganze Reihe Fälle, wo Menschen noch nicht einmal mehr das Haus verlassen können. Oder ganz zum Schluss auch die Lebensangst. Es gibt viele, viele Menschen in Deutschland, die unter Lebensangst leiden. Mein Dasein ist bedroht und viele davon spielen mit Selbstmord. Ja, viele leider machen Selbstmord, weil die Lebensangst so groß wird, dass sie da nicht mit umgehen können. Also insgesamt, wenn alle normalen Körper- und Lebensfunktionen durch irgendwelche unbekannten Ängste, ja, ich sage mal, bedroht sind, dass sie da sind, haben wir uns ja klar gemacht. Und der eine geht ganz leicht darüber hinweg und der andere hat es weitaus schwerer.
Ja, Sie haben, Herr Rutte, gerade die unbekannten Ängste genannt. Gibt es manchmal auch Reaktionen in uns, die von Angst gesteuert sind, ohne dass wir uns dieser Angst überhaupt bewusst sind?
Ja, das ist immer so. Ich hätte beinahe gesagt, also sämtliche Ängste werden gesteuert. Auch was Sie eben sagten mit Tinnitus. Wenn mir das nicht bewusst ist, das heißt, ich werde durch irgendeine anlagebedingte Angst, die jetzt etwas stärker ist, meinetwegen nachts, wie Sie es eben sagten, gesteuert. Und so müssen wir sagen, Angst ist ein Gefühlszustand, ist ein Verhaltensmuster, eine Reaktion auf Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das heißt also, hinter sämtlichen Angsten steckt ein Motiv. Wir haben Hunde genannt, wir haben Zwänge genannt, ich nenne mal Perfektionismus, wenn einer ein übergroßer Perfektionist ist, hat er Angst, Fehler zu machen. Das sitzt so tief drin durch Vererbung, durch Erfahrung, durch Erfahrungen positiver wie negativer Art, die er in sein Leben hinein geprägt hat oder die sein Leben geprägt haben. Und so kommen dann diese Ängste unbewusst. Den meisten ist diese Angst nicht klar zur Sprache. Von daher müsste man sagen, Angst wird auch da von Menschen benutzt, aber ihm ist unbewusst nicht klar, was da eigentlich gespielt wird. Und das macht die Angst so gefährlich.
Ja, ich meine, da haben Sie ein paar Beispiele genannt, wo man vielleicht gar nicht unbedingt eine Angst hinter vermuten würde als Beweggrund, wo man sich auch noch rechtfertigt und sagt, das ist doch eigentlich in Ordnung. Ja. Aber Sie sagen, das kann dann manchmal so zwanghaft werden oder so krampfhaft.
Ja, das hat uns so geprägt. Wir haben irgendwann im Leben als Kinder, als auch als Erwachsene, ich nehme ein ganz simples Beispiel, meine Frau. Wir sind beide jetzt schon älter. Sie ist vor ein paar Jahren zweimal gefallen. Und das sitzt ihr jetzt so tief in den Knochen, würde ich einfach mal so sagen. Mhm. Wenn wir spazieren gehen, sie geht an meiner Hand, weil sie, wie gesagt, wir sind beide 89, das am Rande, sodass also diese Angst sehr tief in ihr verankert ist. Das ist eine Erfahrung. Sie ist auch Beraterin wie ich. Von daher weiß sie, was da gespielt wird und können es entsprechend auch immer wieder ins Gebet nehmen.
Aber auch andere, denke ich mal, da ist es vielleicht auch offensichtlich, aber ich denke jetzt zum Beispiel an die Angst etwa vor Gesichtsverlust. Nicht? Ich denke mal, es gibt ja viele Menschen, die nach außen hin sehr überzeugt auftreten, sehr aber auch in einer Art und Weise, die andere vielleicht ein bisschen erdrückt. Ja. Aber man würde da vielleicht auch als Außenstehender oder auch derjenige selbst es gar nicht wahrnehmen. Dahinter steckt eigentlich eine Angst davor, das Gesicht zu verlieren, die Kontrolle zu verlieren oder etwas Ähnliches. Und deshalb baut er diese Maskerade auf.
Richtig, völlig richtig. Und das ist die Arbeit, die wir in der Seelsorge, in der Beratung, in der zu bearbeiten haben, wo vielen Menschen nicht klar ist, was hier gespielt wird. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter, was Sie jetzt gerade eben gesagt haben. Ich nehme einen introvertierten Menschen und ich nehme einen mehr extravertierten Menschen, also nach innen gekehrten Menschen und einen mehr nach außen gekehrten Menschen. Der nach innen gekehrte Mensch ist oft stiller. Er bewegt sich nicht gerne mit vielen Menschen zusammen. Auch wenn er zum Gottesdienst geht, ist er der Erste, ist er der Letzte, der kommt und der Erste, der wieder geht. Der extravertierte Mensch, der zugewandte Mensch, der freut sich, dass er schon auf dem Weg zum Gottesdienst Menschen begegnet. Vielleicht hat er sich auch mit ihnen schon verabredet. Er freut sich, anschließend nochmal vor der Kirchentür ein kleines Schwätzchen zu halten und so weiter und so weiter. Also der Zugewandte. Nur, was steckt im Hintergrund? Der Introvertierte geht Menschen, etwas pauschal jetzt gesagt, Menschen aus dem Wege. Aus irgendwelchen Erfahrungen hält er sich mehr zurück, verlegt sein Leben nach innen, während der außen gekehrte Mensch, er will ankommen, er möchte gehört werden, er möchte verstanden werden. Er entwickelt also eine ganz andere Art. Wo sitzt aber jetzt die Angst? Dass der Extravertierte, der nach außen gekehrte, der geliebt werden will, wenn der hat Angst anzuecken, nicht geliebt zu werden, im Wege zu stehen, sein Gesicht zu verlieren, die Kontrolle zu verlieren und. Es können beiden Gruppen passieren. Und darum spielt für mich in der Beratung immer wieder die Persönlichkeitsstruktur eine ganz entscheidende Rolle, um ein bisschen dahinter zu kommen, was drückst du mit deiner Persönlichkeitsstruktur in Richtung Angst aus.
Jetzt haben Sie da ja Beispiele genannt, die zunächst mal auch unproblematisch sind, wo man auch sagen würde, ach, der andere, der ist einfach so. Das ist einfach Teil seiner Persönlichkeit, das muss ja noch nicht gleich schwierig sein. Nein. Ist es dennoch gut, dass man sich dessen bewusst ist?
Sollte man. Also ich würde einfach sagen, solange uns, ich würde bei dieser, wir hatten ja eben gefragt, wo beginnt es schwierig zu werden? Also wenn ich jetzt in meiner gesamten Beziehungsarbeit, meinetwegen mein Leben in einer Kirchengemeinde, mein Leben am Arbeitsplatz, mein Leben in Ehe und Familie oder ganz allgemein in Freundschaft und Beziehungen, wenn es da kritisch wird, dass ich da so an meine Grenzen komme, dass die Angst meine Beziehungen oder meine Arbeitsfähigkeit, Liebesfähigkeit, was auch immer, sehr stört, dann sollte ich was tun. Wenn das aber im normalen Bereich wird, dass es uns mal einen Augenblick kitzelt, einen Augenblick ärgert oder so und wir gehen drüber weg und es ist vorbei, das ist im normalen Bereich.
Ich habe mal von jemandem gehört, dass als Urangst im Menschen die Angst vor dem Tod lauert, also nicht nur von dem körperlichen, sondern vielleicht auch vor dem seelischen Tod. Irgendwo ist das ja, wenn man Angst hat, zum Beispiel nicht wahrgenommen zu werden, nicht respektiert, nicht geachtet zu werden, wenn man Angst hat, nicht aufzufallen vielleicht bei manchen, dass das auch immer so eine Angst vor einem Stückchen Sterben ist. Kann man das so sagen?
Ja, das kann also sein, durchaus. Wenn man sich mit diesemjenigen unterhalten würde, dann lässt man ihn ja erzählen und sagt, haben die selbst eine Ahnung, das, was sie da eben geschildert haben, womit das zusammenhängen könnte, raten sie doch einfach mal oder sagen sie ihre Gefühle, dann könnte es sein, dass das, wie sie es jetzt gerade formuliert haben, mit einer allgemeinen Angst zu sterben, unterzugehen, wegzutauchen, nicht ernst genommen zu werden. Sie merken, dass dieses Wort Sterben mit zu Ende sein viele Bedeutungen hat und jede Mensch, darum achte ich in Gesprächen sehr darauf, was derjenige sagt. Wenn ich mir zum Beispiel das Wort meinetwegen, er hat Angst, nicht zu gelten aufgeschrieben habe, das war mein Gefühl. Er sagt mir aber, er hätte Angst zu sterben, sofort korrigiere ich im Innern und frage genauer nach, was er damit meint. Und plötzlich wird deutlich, ich muss ihn ernst nehmen. Er hat also das, was wir allgemein mit Sterben umschreiben, viel ernster genommen und hat das auf seinen Tod in Beziehung gebracht.
Bei dem Stichwort, da leuchtet bei mir natürlich jetzt erstmal ganz groß das auf, was im Evangelium zum Thema steht. Wir hatten im vergangenen Sonntag, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Wer es halten will, der wird es verlieren. Es gibt andere Sätze, die genau diese Angst ansprechen, fürchte dich nicht und so weiter. Das heißt, irgendwo ist, spricht ja, wenn die Angst vor dem Sterben, die Urangst im Menschen ist, ja. Irgendwo spricht ja das Evangelium gerade mit Tod und Auferstehung Jesu genau in diese Stelle hinein.
Ganz genau, ja, ja. Das ist auch, so dass man also allgemein sagen könnte, es wurde ja vorhin, wenn ich das nochmal sagen darf, angekündigt, bevor diese Sendung begann, dass jemand aus München eben sagte, eine neue Art, auch das Evangelium zu verkünden, die Menschen mit der Botschaft Jesu vertraut zu machen. Gar keine Frage. Genau das ist sehr, sehr wichtig. Und man könnte bei diesem Thema, ich mache nochmal eine ganz kleine Unterscheidung, auch Angst vor dem Tode, da ist auch noch nicht ganz klar, was meinst du jetzt genau oder was meint derjenige jetzt genau? Ist das die Angst vor dem Tode ganz allgemein, Diesseits und Ewigkeit, Ende, der Friedhof oder Angst vor dem Sterben, dass nämlich mein Leben, wenn es jetzt zu Ende geht, oder vielleicht hat jemand das erlebt bei Vater, Mutter, Verwandten, Bekannten, wo jemand ganz schwer gestorben ist, so dass er mit dem Sterben die Schwere des Sterbens in Verbindung bringt, wieder eine ganz andere Nuance, die wir ins Auge fassen müssen. Aber bitte, Sie sagten gerade eben, es geht ja auch um die Botschaft Jesu, der das ganz klar formuliert hat. Mir ist dieses eine Wort auch sehr wichtig. In der Welt habt ihr Angst. Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was will er eigentlich sagen? In der Welt habt ihr Angst, da müsst ihr mit leben. Das gehört zu uns. In der Welt ist Angst. Er hat nicht gesagt, ich nehme euch die Angst weg. Sie haben zu Anfang deutlich gemacht, nicht Wege aus der Angst, sondern Wege durch die Angst. Da gefällt mir auch ganz besonders, ich darf es an dieser Stelle erwähnen, der Prior, der Mönch,
Anselm Grün,
mhm. Kam doch gerade nicht auf den Namen,
ja,
der hat
passiert.
Ein wunderschönes Buch geschrieben, durch die Depression. Auch die Depression hat ja mit Angst zu tun und er sagt eben auch nicht, ich bete und die Depression ist weg, sondern wir beten, dass unser Herr uns beisteht, durch die Depression hindurchzugehen oder unser Thema, dass wir mit ihm durch die Angst hindurchgehen. In der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe sie überwunden. Ich bin mit allem Weltlichen fertig geworden, sagt Jesus. Wenn wir also an ihn glauben, wenn wir ihn in unser Leben einbeziehen, wenn er die Mitte unseres Lebens wird, ich bin ganz sicher, und das kann ich aus 50 Jahren Beratungstätigkeit sagen, dann kann ich auch ganz anders mit Ängsten, mit Zwängen, mit Misstrauen, mit vielen Umschreibungen, die wir auch in der Angst eben erleben, fertig werden.
Wege durch die Angst ist unser Thema in dieser Lebenshilfesendung mit dem Ehetherapeuten und Bestsellerautor Reinhold Rute. Herr Rute, welche Wege durch die Angst kann es denn geben?
Ja, es gibt natürlich auch eine ganze Reihe Hilfen verschiedenster Art. Da gibt es meinetwegen auch Therapien, ich will mal eine nennen, die Verhaltenstherapie. Fangen wir mal ganz menschlich, weltlich an. Da wird uns ein gutes Beispiel erzählt von Goethe. Goethe hatte Höhenangst. Wenn er das Straßburger Münster besuchen wollte, da konnte er nicht raufgehen. Er hatte Angst, in die Höhe zu kommen. Schritt für Schritt, die Angst wurde immer größer. Und jetzt hat er aber etwas gemacht, sehr weise, und das ist in die Verhaltenstherapie eingegangen. Das wäre ein sehr gutes, schönes Beispiel für die Anwendung der Verhaltenstherapie, was man machen kann, gegen diese Angst jetzt etwas zu unternehmen. Er ist angefangen und hat jeden Tag eine Stufe mehr genommen, wenn er wieder das Münster besuchte. Die Einzelheiten weiß ich jetzt nicht, aber pauschal weiß ich, dass er Stufe für Stufe genommen hat und immer wieder mit der Angst fertig geworden ist. Er hat dann gedankt, wenn er dann wieder ein, zwei Stufen, mehrere Stufen weiter war, dass er mit der Angst fertig wurde. Oder genauso ist es mit Fluchangst. Ich habe mal einen Schweizer Kabarettisten gesehen, der das mal auch so deutlich machte, wie man dann Schritt für Schritt sich mit einem Fluch, der Höhenangst hat, Flugzeugangst hat, damit beschäftigt zu fliegen, so dass er Schrittchen für Schrittchen, aber für den Normaldenken sind das Verrücktigkeiten, aber der eben diese spezielle Angst hat, muss ganz systematisch Schrittchen für Schrittchen damit fertig werden, diese Angst zu überwinden.
Ja, bei der Flugangst ist das Schrittchen für Schrittchen. Man kann ja nicht dem Piloten sagen, fliegen Sie bitte erstmal nur 3 Meter und dann 4 Meter.
Aber mich mit Fliegen beschäftigen, sodass ich mich immer schon mal wieder reinsetze, oder die verschiedensten Schritte müsste man mit diesemjenigen durchsprechen, sodass er all die Schritte, die er ja bis zum Flugzeug machen muss, die sind ja von Wahnsinn, er geht ja allem aus dem Wege. Diese Schritte zu machen und schon diese ganzen eingebauten kleinen Ängste abzubauen, bevor er überhaupt eines Tages wagt, es zu machen.
Auch hilft es da auch, sich das vorzustellen?
Auf den Flugplätzen mal zu schauen und so weiter. Einfach der Flugangst zu begegnen. Aber wie gesagt, das muss mit demjenigen genau abgesprochen werden, um zu prüfen, was er machen kann. Ich komme noch mal auf meine Frau zurück. Ein ganz simples Beispiel. Wir haben schon mal probiert, hin und wieder mal so ganz kleine, wenn wir auf der Straße gehen, so ganz kleine Löcher oder so ganz kleine Unebenheiten ein paar Mal hin und her zu bewegen, sodass also die Angst davor zurückgeht, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das. Das heißt also durch Probieren, aber wie gesagt, in kleinen systematischen Schritten. Ich kann nicht einfach das Gegenteil machen. Das ist völlig unmöglich, weil derjenige dabei, wenn die Angst sehr groß ist, verrückt werden würde.
Das ist also die Verhaltenstherapie als ein Weg. Was gibt es dann noch?
Ja, es gibt eine Möglichkeit, die stelle ich aber in Frage, und zwar, das ist die Frage mit Verspannungen. Erwarten Sie keine Heilung, müsste man sagen, von Entspannungstechniken. Es ist richtig, Angst verspannt den Menschen, das ist völlig richtig. Entspannungsübungen lösen die Verspannung auf, auch das ist richtig, aber nicht die Angst, die dahinter sitzt, denn die Angst sitzt im Kopf. Nicht genau, was Sie vorhin sagten mit dem Tinnitus, das ist anlagemäßig, die sitzt im Kopf und nachts hat das Gehirn, gibt einen Impuls, sodass ich noch etwas stärker auf diese Dinge reagiere. Das wird oft dann angeboten, Entspannungstechniken, ganz bestimmte Übungen. Nein, der Kernpunkt, und das ist für mich der wichtigste Punkt, ist die Motive der Angst, die Beweggründe der Angst, die Ziele der Angst, klingt komisch, die ich unbewusst damit verfolge, zu kennen. Und die nehmen wir in Arbeit und ins Gebet. Wenn ich ganz genau weiß, was meine Angst motiviert, dann kann dieses Motiv ins Gebet genommen werden. Ich weiß, wie ich gegensteuern kann, mit Gottes Kraft, mit Gottes Macht.
Das heißt,
es gilt
einfach,
auch diese ungeistlichen Ziele der Angst zu erkennen, die können lauten, ich darf keine Fehler machen, ich bin ein Perfektionist, oder jemand ist überaus ehrgeizig. Mein Ehrgeiz verursacht Angst, nicht zu genügen. Und da habe ich eben, wie gesagt, auch schon die Verhaltenstherapie, aber diese Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, wenn die erarbeitet sind und ich könnte Folgendes tun, was kann ich als Christ tun? Ich kann meinem Herrn sagen, Herr, ich habe diese oder jede Angst, wo die genau herkommt, wie die zu verstehen ist, weiß ich nicht. Ich muss nicht unbedingt zum Therapeuten gehen. Ich könnte beispielsweise sagen, Herr, in den nächsten 4 oder 6 Wochen will ich diesen einen Punkt, weil er mich gewaltig stört, ins Gebet nehmen und dich immer wieder bitten, mach mir mal im tiefsten Innern klar, was ich mit dieser Angst ausdrücke, was ich damit mir, den anderen und auch dir sagen will. Und ich bin sicher, wenn wir Predigten hören, wenn wir in den Gottesdienst gehen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir in Kreisen, wo Gottes Wort bedacht wird, zusammensitzen, wenn wir morgens beten oder abends, wird mir der Herr klar machen, was im Hintergrund stehen könnte. Und diesen Punkt, den kann ich dann ins Gebet nehmen, denn sonst wird das Gebet, ja, ich sage es ganz vorsichtig, nicht gut. Denn ich habe Leute in der Beratung gehabt, die haben mir gesagt, Herr Ruti, ich habe gebetet wie ein Weltmeister. 100 Mal. Immer, Herr, nimm mir die Angst weg. Ja, welche denn? Wo soll er denn ansetzen, wenn mir es nicht bewusst wird? Das kann der Herr tun. Ich glaube auch, dass er Wunder tut, ohne dass wir es erkannt haben. Die Erfahrung zeigt aber, hilfreich ist es, wenn wir das Motiv erkennen, geben wir unserem Herrn viel mehr die Möglichkeit in die Hand, mit ihm und in seiner Kraft auch jetzt Übungen zu vollziehen, um das zu ändern.
Da fällt mir der biblische Bericht von der Heilung eines Blinden ein, den Jesus dann fragt, was willst du, dass ich dir tue?
Ja.
Da muss der es ja auch genau in Worte fassen, obwohl er ja blind vor ihm steht und Jesus sich das denken könnte.
Ja. Nein, ist völlig richtig. Nicht, also überall stecken Motive, nur die Motive, die sind uns, ich habe es eben am Ehrgeiz deutlich gemacht, oder lassen Sie mich ein kleines Beispiel erzählen, nochmal. Eine Frau kommt in die Beratung, kann nicht mehr aus dem Hause gehen. Wenn sie sagt, der Boden wackelt, sie schwankt hin und her, geht sofort ins Haus zurück. So wird sie in die Beratung gebracht. Wir erarbeiten, ich will es jetzt kurz machen, die Tochter ist vor einem halben Jahr, hat geheiratet, aus dem Hause gegangen. Ein Vierteljahr später, der Sohn, die beide noch im Hause lebten, wurde zum Studium irgendwo anders hin. Und ihr Mann ist Monteur, er arbeitet im Außendienst, ist also pausenlos abends oft weg, sodass er erst um 19 oder 20 Uhr nach Hause kommt. Sie ist ein abhängiger Mensch. Sie war von ihren beiden Kindern so abhängig, dass die sie überall hinbrachten, führten und so weiter. Und als die beide das Haus verließen, wurde ihre Abhängigkeit so groß, dass eine wahnsinnige Angst einsetzte und ihr das wegnahm. In der Gemeinde hatten sie Exorzismus betrieben, wollten den Teufel austreiben. Nein, das ist nicht der Weg, sondern das sind Ängste in uns, die nicht unbedingt mit dem Teufel zu tun haben. Der klemmt sich überall hinter, ganz klar. Aber an dieser Stelle wird eben deutlich, was war dann plötzlich die Hilfe? Ich habe mit dem Mann gesprochen, der sagt, ich habe nie meine Frau verstanden an der Stelle, aber das kapiere ich jetzt, was da ist, dass sie Menschen braucht. Ich werde meine Monteuraufgabe aufgeben, denn ich liebe meine Frau, damit ich abends pünktlich nach Hause komme. Das war eine so gewaltige Hilfe für die Frau. Punkt 5 Uhr war er zu Hause. Sie nahm ihn in den Arm und war dankbar, jetzt wieder jemand zu haben neben Gott, den sie eben so nicht spürte, wie den Mann im Arm zu haben. Sie war eine gläubige Christin. Und mit dieser Hilfe verlor sie ganz allmählich, dauerte vielleicht noch ein halbes Jahr, dann konnte sie allein Auto fahren. Sie hat die ganze Zeit, hat den Führerschein gemacht vor Jahren, nie Auto gefahren. Immer hat Sohn oder Tochter dieses ausgenutzt. Ein Beispiel, wo eben motivational deutlich wird, was hinter einer Angst steckt, ich kann das Haus nicht mehr verlassen.
Wege durch die Angst, das ist das Thema in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Unser Gast ist der Ehetherapeut und Buchautor Reinhold Rute. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit dem Thema Wege durch die Angst. Unser Gast ist der Ehetherapeut und Bestsellerautor Reinhold Rute. Und vielleicht treibt Sie das Thema Angst, vielleicht auch unbewusste Ängste an. Sie haben vielleicht gemerkt, dass bei Ihnen in irgendeinem Verhalten, das Sie einschränkt, vielleicht eine unbewusste Angst dahinter steckt. Sie können gerne anrufen. Frau Wiggert ruft uns aus der Schweiz an. Grüß Sie Gott, Frau Wiggert.
Guten Tag miteinander. Ja, ich habe voller Spannung Ihre Sendung gehört. Jetzt ist aber Folgendes etwas provokativ. Sie müssen entschuldigen, für die Hörer ist es vielleicht etwas provokativ. Aber die Angst, das wurde ja eingehend auch gesagt, kann auch etwas sehr Positives haben. Und manchmal will man ja eine Angst überwinden. Ich will meine Angst überwinden. Aber man kann ja auch sagen, und jetzt kommt das Provokative, dein Wille geschehe, nicht meiner. Vielleicht muss ich das ja gar nicht können, was mir diese Angst eingibt. Vielleicht muss ich ja andere Prioritäten setzen. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich
ausdrücke. Ja, Frau Wiggert, ich denke schon, genau, Herr Rute, wie ist das so, wenn wir eine Angst wahrnehmen und feststellen, wir werden sie nicht los? Ist das vielleicht auch etwas, was uns aufgetragen ist zu tragen? Oder einfach diese vielleicht eine Schwachstelle, die uns einfach ist und dass wir uns damit anfreunden müssen?
Ja, wir unterhalten uns ja heute über Angst, aber es gibt ja tausend andere Dinge. Jemand wird mit irgendwelchen Makeln, mit irgendwelchen Schwächen geboren. Oder im Laufe seines Jahres schlechter Herzbeschwerden, Darmbeschwerden, Beinbeschwerden, kann nicht mehr gehen, muss mit dem Rollator gehen. Tausend andere Dinge. Wir müssen sie ja auch akzeptieren. Das ist eine gute Möglichkeit auch zu sagen, Herr, du gehst mit. Ich habe diese, vielleicht kann ich mal mich auch drüber lustig machen, wenn man diese oder jene Verrücktigkeit immer wieder machen muss. Herr, ich danke dir, du hast mir das zugemutet, mit dir werde ich damit leben.
Ja, ich meine, eine banale Angst, die vielleicht viele haben, ist zum Beispiel, man kann nicht vor vielen Menschen sprechen.
Richtig.
Jetzt muss es unbedingt sein, dass ich das Lektorenamt in der Kirche übernehme, oder kann ich einfach sagen, das liegt mir nicht.
Allein wenn man schon hingeht und würde jetzt vor die Gemeinde, ich würde demjenigen sagen, du hast ein Lektorenamt jetzt übernommen in der Gemeinde, du hast eine wahnsinnige Angst, weißt du was? Erzähl der Gemeinde, dass du eine wahnsinnige Angst hast. Dann ist die Hälfte der Angst weg, weil du der ganzen Gemeinde mitgeteilt hast, wenn du jetzt mal einen Augenblick stockst oder wenn du rot wirst oder irgendwas. Alles das ist drin. Du hast es der ganzen Gemeinde mitgeteilt, dass du im Grunde ein Angsttyp bist und du wirst dieses Lektorenamt übernehmen. Ich habe von etlichen Menschen erlebt, dass das eine große Portion dieser Angst wegnimmt. Es ist wie eine Befreiung. Es weiß jetzt jeder. Denn im Grunde will jeder Mensch die Angst verstecken. Die soll ja der andere nicht mitkriegen. Darum erzählen uns ja auch viele Leute, die zu uns kommen, verrückte Ängste gar nicht. Zwänge beispielsweise, verschiedenster Art. Die sind ja so unangenehm, die wollen sie für sich behalten.
Frau Wiggert, danke schön für Ihre Frage. Alles Gute in die Schweiz. Und ich begrüße eine Hörerin.
Schwer zu verstehen.
Ich begrüße eine Hörerin, die uns aus Freiburg anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Grüße Sie.
Ja. Grüße Gott. Ja, ich danke Ihnen für Ihren Vortrag. Das ist sehr wichtig. Ich bin hier in einem Altenheim nach einer großen Familie von 5 Kindern, 11 Enkeln.
Ja.
War immer beschäftigt und bin jetzt hier. Ich fühle mich unter dementen Menschen, die nichts reden. Ich sitze an einem Tisch, wo nichts gesprochen wird, keine Antwort kommt. Auch am Tag muss ich auf Menschen zugehen, damit ich überhaupt etwas erfahre. Es heißt immer loslassen, abgeben und so weiter. Aber ich kann das fast nicht annehmen, dieses plötzliche Alleinsein nach einer großen Aufgabe. Und da sind viele alte Menschen damit betroffen. Ich möchte Sie bitten, daran zu denken im Gebet. Es ist ganz, ganz schwierig.
Das können wir uns
kann
sicher
ich
vorstellen.
Nur unterschreiben, was Sie da gerade gesagt haben, denn ich habe 15 Jahre Psychologie und Pädagogik für Altenpfleger unterrichtet. Und heute bin ich der Meinung, genau was Sie gesagt haben, Sie brauchen eine Aufgabe. Die eine Aufgabe wäre aber nur ein Teil der Aufgabe, dass Sie für diese dementen Menschen ein Ansprechpartner sind. Aber bitte, Sie brauchen auch etwas für sich. Sie brauchen eine Aufgabe, die Sie zufriedenstellt. Und das wäre eine Überlegung wert, wo Sie selber eine Aufgabe übernehmen, meinetwegen Gottes Wort lesen, Gebete sprechen bei Tisch oder irgendwelche Aufgaben übernehmen, die Sie befriedigen, damit wirklich auch Ihr Leben wieder ein Stück Wert bekommt oder wieder ein Stück Wert bekommt, weil Sie gebraucht werden. Wir Menschen wollen gebraucht werden an dieser Stelle, aber nicht nur für andere. Denn Jesus hat ausdrücklich gesagt, liebe deinen anderen wie dich selbst. Auch wir müssen die Liebe für uns an unserer Stelle erfahren. Vielen Dank auch für Freiburg.
Ich hoffe, es war etwas für Sie mit dabei. Gottes Segen Ihnen.
Dass meine Arme so schlimm sind, dass ich nicht mehr Klavier spielen kann. Ich sehe keine Noten mehr und kann hier keine Freude mehr reinbringen.
Ja, das ist dann die Frage der Suche. Was geht, was ist
geht
möglich?
Was geht noch, ja. Was kann ich tun vielleicht? Aber wie gesagt, die Patentantwort habe ich jetzt auch nicht. Denn sonst, Sie haben es selber angedeutet, Klavier spielen oder Freude bereiten, irgendetwas für andere tun. Und selbst wenn ich nur für andere bete, ich kenne Frauen oder Männer, die nur für andere beten, um ihnen da beizustehen, allein diese Aufgabe wahrzunehmen, auch dem anderen, dem Dementen das zu sagen, das versteht er vielleicht stückweise noch, ist eine ungeheure Hilfe auch für uns selbst.
Da möchte ich auch im Namen von Radio Horeb sprechen. Das ist ja auch eine große Gebetsgemeinschaft, sich da in diese große Gebetsgemeinschaft mit einzuklinken und die Anliegen mit erhobenen Armen mitzutragen.
Richtig.
Ist sicher eine Aufgabe, die gerade bei Radio Horeb sehr geschätzt wird.
Ja.
Aber sicher muss ja jeder im Einzelfall schauen,
richtig,
auch vielleicht mit
genau.
Angehörigen zusammen, denen man vielleicht auch dieses Bedürfnis mitteilt. Was könnte ich noch tun? Wie kann ich mich hier noch sinnvoll irgendwie einbringen? Alles Gute, Gottes Segen Ihnen dafür nach Freiburg. Eine Hörerin, Herr Rute, möchte fragen, wie man denn die Ursachen der Angst überhaupt finden kann, wenn man irgendwelche Ängste hat, die einen irgendwie treiben, aber die man nicht benennen kann. Wie kommt man dem auf die Spur?
Ja, also eine Möglichkeit wäre auch selber dem nachzugehen, was hast du in deiner Kindheit erlebt? Hat deine spezielle Angst, hat meine spezielle Angst, die ich im Moment habe, etwas mit irgendeinem Erleben aus der Kindheit zu tun? Und zwar manchmal schon vor dem dritten Lebensjahr, wo wir also kaum noch eine Erinnerung haben, dass wir es uns von Eltern oder Großeltern erzählen lassen. Und dann einfach auch nur mal die Frage stellen, kann es sein, dass dieser Gedanke, wenn wir ihn bejahen, eine Rolle spielt und könnte den dann speziell, ich nenne es immer, in Arbeit und ins Gebet nehmen. Denn wenn ich das Motiv weiß, dann weiß ich auch, was ich tun kann, um ihm zu begegnen mit der Hilfe unseres Herrn. Eine Möglichkeit, aber
ja,
wie gesagt, sonst immer wieder auch mal einen Berater, eine Beraterin fragen. In der Kirche gibt es überall Menschen, die geschult sind, wo man sagt, ich komme mal zu dir oder zu Ihnen und will nur mal hören, ob Sie mir eine Antwort geben können in ein, zwei Gesprächen oder einem Gespräch, was da hier, wo das Motiv, wo der Beweggrund, wo das versteckte Ziel dieser Angst ist, was ich mit Angst ausdrücke, was ich damit erreichen will. Ich kann mir aber auch alle diese Fragen auch selber stellen nochmal. Ich wiederhole nochmal. Was kann das Motiv meiner Angst sein? Was kann das Ziel meiner Angst sein? Was will ich denn eventuell mit dieser Angst erreichen? Was will ich vermeiden? Wenn ich mir diese Art Fragen aufschreibe und gehe durch, könnte ich mir vorstellen, auch wenn ich sie mit Partner oder Partnerin, mit Eltern, mit guten Freunden, mit bewussten Christen in der Gemeinde, wo ich Vertrauen habe, durchspreche, glaube ich, dass das eine Hilfe sein könnte.
Ich hoffe, es war eine Antwort für Sie mit dabei. Auch das andere, was Sie schon früher genannt haben, Herr Rute, ist auch um die Klarheit zu beten für die, die im Glauben da auch das Thema angehen. Eine nächste Hörerin ruft uns aus der Nähe von Baden-Baden an, auch anonym. Guten Tag.
Ja.
Wir hören Sie, die Hörerin aus der Nähe von Baden-Baden. Hallo?
Nein.
Nein? Ist nicht zu hören. Vielleicht gehen wir dann weiter zu Frau Schlicker nach Neustadt an der Aisch.
Ja.
Sie sind da. Grüß Sie, Frau Schlicker.
Ja, grüß Gott. Ich habe jetzt mit Freude diese Sendung gehört. Und ich war jetzt letzte Woche in Münnerstadt beim Pater James Maniakel auf Exerzitien. Und wir hatten auch genau diese Themen, einfach die Ängste. Woher kommen die Ängste? Aus der Kindheit, aus allem. Und ich muss so sagen, ich hatte auch mein Leben lang immer unter Ängste und Depressionen, Minderwertigkeitsgefühle gelebt. Nicht anerkannt, nicht geliebt, einfach noch Liebe gesucht. Und habe auch einen Mann gehabt, der mir das auch nicht geben konnte. Und er hat sich dann auch das Leben genommen, weil wir beide nicht so weit waren. Und ich muss so sagen, jetzt seit 20 Jahren arbeite ich an mir und komme immer mehr im Glauben, im Vertrauen auf Jesus. Ja. Und ich hatte auch tiefste Depressionen und Bluthochdruck war sehr hoch. Und ich habe panische Ängste in der Nacht gekriegt und bin dann, habe dann Sanga angerufen, bin ins Krankenhaus gekommen und so weiter. Ich kriege Schlaganfall und Herzinfarkt und was man eben so alles hört. Ja. Und dann habe ich einfach in Radio Horeb mal eine Bibelstelle gehört, du brauchst dich nicht zu fürchten vor den Schrecken der Nacht. Das hat mich wieder so richtig wachgerüttelt. Ich denke, ja. Und irgendwann habe ich auch gehört von ihr, von Gott, eine innere Stimme. Brigitte, du läufst deinen Depressionen davon. Stell dich jetzt endlich deinen Depressionen und es geht dir besser. Stell dich deinen Ängsten. Ja. Und ja. Ich denke auch, das ist wichtig, dass ich bin immer davon gelaufen. Also okay, Herr, jetzt muss ich was tun. Jetzt muss ich einfach auch einmal zum Arzt und muss mir auch mal helfen lassen. Richtig. Durch eine Tablette. Und das habe ich getan, 2014. Mir geht es jetzt gut. Und ich hatte durch diese Exerzitien, ja, Exodus 20, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat.
Richtig.
Jetzt kann ich sagen, ich habe so eine Freiheit der Kinder Gottes.
Ja. Also das ist wieder auch der Glaube, wenn ich mich auf ihn verlasse. Er kennt mich, er kennt meine Depressionen, er kennt meine Ängste, auch wenn sie wiederkommen. Manchmal habe ich Schwierigkeiten, ich habe einem Menschen das Wort auch gesagt, auch aus dem Evangelium, wo Paulus, glaube ich, nein, oder Petrus, glaube ich, ist es, in das Wort sagt auch, alle eure Sorge werft auf ihn. Er sorgt für euch. Sorgen sind auch Ängste verschiedenster Art. Wer sich viele Sorgen macht, hat viele Ängste. Aber wie gesagt, immer wieder kann ich mir auch selber sagen, bitte, der Herr geht mit, er kennt dich mit diesen Ängsten, er kennt dich mit deinen Depressionen, mit deinen Befürchtungen, die du hast, mit deinen Minderwertigkeitsgefühlen. Du bist wertvoll. Herr, ich danke dir, dass du mich wertvoll ansiehst, dass du mich liebst. Du bist auf die Welt gekommen, um Menschen, die in Not sind, Ängste haben, Depressionen haben, was auch immer, zu lieben und die mit ihrer Sünde und mit ihren Dingen nicht fertig werden, beizustehen. Wer das sagen kann, so wie es diese Dame auch jetzt gerade eben formuliert hat, wird spüren, wie ein Stück Gewissheit, wie ein Stück Vertrauen in diesem Herrn ihm hilft, leichter mit diesen Dingen fertig zu werden, nicht sie völlig beiseite zu schieben, vor allen Dingen bei Depressionen nicht. Die Depression ist eine Krankheit, das müssen wir immer wieder sagen. Und sehr viele Menschen fallen vom Glauben ab, weil die Depression sie so zugrunde richtet, dass sie sagen, haben immer wieder gebetet, Herr, hilf mir, und haben dann oft diese entscheidende Hilfe nicht bekommen. Und darum auch dieses Thema Wege durch die Angst, Wege durch die Depression, Wege durch alle Probleme. Er geht mit.
Sehr schön, Frau Schlicker aus Neustadt, auch wie Sie beschrieben haben, dass dass es eben beides ist, nicht? Der Weg mit dem Herrn und gleichzeitig aber auch der Weg, sich die Hilfe zu suchen, die eben auch geboten wird. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf und Ihr ermutigendes Beispiel. Und ich begrüße Frau Stefanie aus Torgau.
Ja, ich möchte gerne mal den Herrn Ruder wirklich etwas fragen. Herr Ruder, ich kenne Sie jetzt schon länger und ich habe auch immer wieder Depressionen und Ängste und bin auch alleine in meinem Leben. Beziehungsweise bin sehr zeitig von meinen Eltern fallen gelassen worden. Können Sie mich hören?
Ja, wir hören Sie. Ja. Herr Ruther, haben Sie alles verstanden? Herr Ruther?
Ja.
Ja, haben Sie verstanden alles, was Frau Stefanie sagte?
Ja, jetzt lautet, wie ist Ihre Frage?
Ja, genau. Wie kann man denn die Angst verlieren, ganz alleine im Leben dazustehen? Das macht mir Lebensangst und das belastet mich auch psychisch.
Ja, also ich will mal einen Punkt sagen, der kommt wieder aus dem Menschlichen, aus dem mehr Psychologischen, aber er ist ungeheuer wichtig, weil er von Christen genauso gesehen wird. Und zwar im Grunde sind wir Christen ja soziale Wesen. Menschen, die die Gemeinschaft suchen, Menschen, die die Gruppe suchen, Menschen, die andere Menschen brauchen, um durchs Leben zu kommen. Einsamkeit ist oft, bitte kein Vorwurf, oft selbstverursachte Einsamkeit. Und darum die ganz herzliche Bitte, Freunde aufzusuchen in der Gemeinde, mit denen Sie sich gut verstehen, oder Menschen auch, wenn Sie nicht zur Gemeinde gehören, die, mit denen Sie sich unterhalten können, die Sie einladen, weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Einsamkeit ist halbe Einsamkeit. Gerade weil wir sehr viele Menschen haben, das ist nicht ganz leicht. Wenn dann noch Ängste hinzukommen, ich werde nicht verstanden, ich werde nicht ernst genommen und so weiter, dann verstärkt sich das Problem. Aber ich bleibe dabei, zu versuchen, Menschen zu finden, einen oder zwei, die sich zur Verfügung stellen, die da sind, mit denen man etwas mehr den Alltag, das Leben teilen kann. Wie gesagt, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Jeder weiß das. Wir sagen es, aber wir müssen es auch tun. Hallo?
Ja, hallo, können Sie mich hören?
Ja.
Ja, ich wollte gerne noch was dazu sagen. Ich bin von meinen Eltern sehr zeitig fallen gelassen worden.
Ja.
Und ich bin von meiner Mutter abgelehnt worden und habe auch von meinem Stiefvater sexuellen Missbrauch erlebt.
Ja.
Ich konnte vor uns nicht reden, weil es mir ganz schön an den Nieren geht.
Ja.
Und ich merke, ich habe zu einem älteren Mann eine Arbeitsbeziehung. Und bin auch öfter bei diesem älteren Mann, weil er mir, sagen wir mal, von seiner positiven Art her, von seiner extravertierten Art her
richtig,
hilft.
Richtig.
Ja?
Wunderbar.
Aber dieser Mann möchte nicht, dass ich einen Partner bekomme und lässt mich dann sozusagen mit Hilfe fallen.
Ja, also da müssen Sie sich wehren, würde ich sagen. Das heißt, da ist wieder ein Mann, der Sie ausnutzt, um sich zu befriedigen durch den Kontakt mit Ihnen an dieser Stelle. Befriedigung meint keine sexuelle Beziehung. Aber er will sie Ihnen auch verbauen, wenn ich es richtig verstanden habe, selbst einen Partner zu suchen. Das ist Ihr gutes Recht. Auch das ist eine ganz wesentliche Sache, aus der Einsamkeit herauszukommen, dass wir Minderwertigkeitsgefühle oder was auch immer überwinden und in der Partnerschaft mit einem anderen das Leben teilen. Also da wäre mein Rat in aller Vorsicht, ich kenne aber die gesamte Situation nicht, da liebevoll zweigleisig zu fahren, die Kontakte zu diesem Mann aufrechtzuerhalten, aber unter Umständen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch auf der Suche zu bleiben nach einem Partner, mit dem man das Leben und die Einsamkeit teilt.
Vielleicht ist das aber auch eine Möglichkeit, sich da auch nochmal vor Ort Hilfe zu suchen, Weg zu gehen.
Ja.
Da sind ja doch sehr tief einschneidende Erfahrungen mit dabei, also Missbrauch in der Kindheit und so.
Kann ich mir
schon vorstellen, dass das ohne wirklich auch professionelle begleitende Hilfe sehr schwer sein könnte.
Ja. Aber auch die Dame war am Telefon sehr offen und genau darum geht es. Wenn ich auch bei anderen Menschen, dass ich es wage und rede über meine Erfahrungen, auch über sexuellen Missbrauch, alles was da passiert ist, manche schämen sich. Das kann ich sehr gut verstehen. Ist auch im Grunde eine bestimmte Angst. Aber auch da kann ich nur ermutigen, es zu wagen, erst unserem Herrn zu sagen, das haben wir sowieso getan, aber es dann auch mal zu wagen, einem Menschen anzuvertrauen. Wir sind glücklich, wenn wir über diese Brücke, über diesen Berg gesprungen sind, um teilzuhaben mit einem anderen Menschen, mit dem wir Nöte, Einsamkeit, Sorgen, Ängste teilen.
Das ist vielleicht auch die Aufforderung an uns alle, die Radio Horeb jetzt hören, in dieser Sendung offen zu sein für solche Menschen und sich auch selbst zu fragen, könnten wir nicht jemand sein, der einem anderen in seiner Einsamkeit etwas Freundschaft und Nähe schenken kann.
Ja.
Dankeschön Ihnen und von Herzen Gottes Segen nach Torgau. Und wir kommen nun zu Frau Koloniol aus der Nähe von Darmstadt.
Guten Tag.
Guten Tag.
Vielleicht haben Sie schon geantwortet. Es geht so, ich war vielleicht 8, 9 Jahre alt, als meine Mutter einen Unfall gekriegt hatte.
Ja.
Und sie war blutströmend. Man hatte sie gegen einen Baum sie saß gegen einen Baum. Und ich hatte den Eindruck, sie wird sterben. Und ich weiß, woher es kommt. Aber ich habe Angst vor Blutentnahmen, weil für mich ist es ein Stück Tod.
Es ist ein Trauma, das Sie erlebt haben und das Sie natürlich prägt. Herr Rute, wie kann man mit einem schweren Trauma umgehen?
Ja, das ist genau das Gleiche. Traumata sind auch Verletzungen, die wir im Leben erlebt haben. Und es ist für meine Begriffe hilfreich, mit einem Fachmann, mit einer Fachfrau unter Umständen mal Gespräche darüber zu führen. Das ist völlig unmöglich jetzt. Da liegt die Grenze jetzt einer solchen Gesprächsantwort hier am Telefon. Da möchte ich auch nicht zu viel hineingeben, weil ich die ganzen Umstände so nicht kenne, eine Hilfe zu suchen, mit diesen Dingen etwas besser fertig zu werden. Weil ich habe keine Patentantwort darauf.
Vor allem, wenn man sich schon auch lange damit herumschlägt und merkt, kommt nicht weg. Davon ist ja durchaus nachvollziehbar.
Es wagen sich nicht zu schämen, jeder Mensch hat Verrücktigkeiten. Ich sage als Berater und als Christ immer wieder, jeder hat seine Macke, sagen wir bei uns so in meiner Heimat, seine Ecken und Kanten. Und die hängen auch mit Erfahrungen, genau wie die Dame das gerade sagte, zusammen, die wir gemacht haben, und die lassen sich abbauen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Es geht ja darum, dass wir besser damit umgehen können, wenn solche Situationen eintreten sollten.
Jetzt ist die Situation der Blutabnahme nicht so häufig, aber dennoch, wenn es dann vorkommen kann, kann das schon schwierig sein. Wenn
ganz
überhaupt
genau.
Blut
also das da ganz genau. Auch Angst vor Ansteckung, das müsste man auch ganz genau befragen, was da alles, Angst vor Viren. Es gibt die verrücktesten Dinge, aber immer, die sind in einem Bereich, der normal ist, hätte ich beinahe gesagt, weil es überall in der Welt diese Dinge gibt. Nicht zu glauben, ich bin ja wohl verrückt, wenn ich solche Gedanken habe. Nein, diese Dinge sind in unserer Welt mehr als wir glauben. Wir dürfen uns dem stellen. Und jeder, wenn Sie zu einem Fachmann, zu einer Fachfrau gehen, die mehr davon verstehen, die wird Verständnis dafür haben, weil sie jeden Tag oder immer wieder auf solche Dinge hören. Wenn ich zurückdenke an 50 Jahre Praxis, die ich hinter mir habe, meine Güte, was habe ich für Sachen erlebt? Sie gehören in unsere Welt. So ist es, so sieht es aus. Wir dürfen sie aussprechen vor unserem Herrn sowieso, aber auch vor Menschen, und haben Verständnis, wir erleben, Menschen hören zu und haben auch Ideen, wie wir etwas besser damit umgehen können. Das ist am Telefon in einer, zwei Minuten nicht möglich.
Hm. Ich meine, das waren jetzt auch wirklich schwerere Ängste, die ganz auch tiefere, wirklich tief sitzende Ursachen haben. Oft läuft es ja eher auf einer weniger einschränkenden Ebene ab. Aber ich habe auch mal gehört, dass Menschen, die an sich eher ängstlich sind, in entscheidenden Situationen manchmal mutiger sind als alle anderen, vielleicht weil eben sie den Umgang mit ihrer Angst besser eingeübt haben.
Auch da ist was dran. Es gibt, darüber haben wir bisher überhaupt nicht gesprochen. Wir haben gesagt, Angst ist notwendig. Professor Roth, ein Neurobiologe, ein bekannter Mann in Deutschland, der sagt sogar, Angst ist eine Erfolgsgarantie. Das heißt also, jeder Erfolg im Leben wird durch Angst erzeugt. Das heißt also, wenn Leute sich etwas vornehmen, dann ist immer ein Stück Angst auch im Hintergrund damit verbunden. Auch ich habe 160 Bücher geschrieben, da sitzen immer wieder auch Ängste im Hintergrund, die gestehe ich. Es hat vielleicht auch etwas mit Eitelkeit zu tun, dass wir ankommen wollen, gehört werden, gesehen wollen. Das finde ich als Christ zu betonen nicht gut, aber es gehört zu unserem Leben. Wir müssen Ja dazu sagen. Wir müssen zu unseren Eigenarten, zu unseren Schwachheiten Ja sagen. Je mehr wir das tun, je mehr können wir auch in seinem Namen damit umgehen.
Also das ist vielleicht auch etwas, was uns Hoffnung machen kann, wenn wir von einer Schwachstelle besonders geplagt sind, dass die vielleicht auch zu einer besonderen Stärke irgendwann werden kann, nicht? Ja. Gerade wenn wir sie im Glauben tragen. Ich möchte an der Stelle noch Frau Koloniel verabschieden, ihr wirklich alles Gute wünschen und dass sie die richtigen Menschen findet, die ihr da helfen können. Noch etwas. Ich habe mal von einem Buchautor gelesen, viele kennen ihn vielleicht auch über Übertragung von Radio Horeb, Johannes Hartl, der Leiter des Gebetshauses in Augsburg, der hatte in einem Buch übers Gebet geschrieben, dass er gemerkt hat oder mit Freunden gemerkt hat, wie sehr die Menschenfurcht ihn eingeschränkt hat, auch in dem Mut, das Evangelium und sein Glauben zu verkünden, darüber zu sprechen. Und er hat eine ganz originelle Art und Weise gehabt, damit umzugehen. Er ist einfach direkt gegen angegangen. Und zwar hat er da beschrieben eine Szene, ich schilder die einfach mal, weil die so eindrücklich ist. Jeder von uns kann sich das wunderbar vorstellen. Vollbesetzte Bahn. Und man ist da, es ist die Gebetszeit eigentlich für ihn gewesen. Und er sagte, normal hat dann erst versucht, im Stillen einfach so zu beten, hat dann gemerkt, normalerweise zu Hause knie ich mich bei der Gebetszeit nieder. Warum mache ich das im Zug nicht natürlich? Weil man sich überlegt, was könnten die anderen denken? Und dann hat er sich gesagt, gut, das soll mich jetzt nicht bestimmen. Ich tue jetzt gerade das, was ich für richtig halte, obwohl die Angst mich daran hindern will, also die Menschenfurcht. Und er hat sich dann mitten im vollbesetzten Zug hingekniet, hat natürlich unter den Blicken der anderen eine wenig andächtige, wie er wohl sagte, auch Gebetszeit gehalten. Aber das sind so kleine Übungen für ihn und seine Freunde damals als junge Leute gewesen, die Menschenfurcht zu überwinden. Ja. Kann das auch ein Weg sein?
Ja, das kann ein Weg sein, aber ich würde wieder nochmal, also dieses Beispiel ist ganz ausgezeichnet, aber ich komme nochmal darauf zurück. Ich kann es, ich weiß auch die Übungen, denn hier hat ja ein Priester gesprochen, aber viele sind
nicht. Nee, das ist ein Familienvater.
Oder ein Familienvater, ganz egal. Jedenfalls meine Antwort nochmal, wir müssen das Motiv sehen. Menschenfurcht. So, jetzt lautet aber die Frage, wenn einer Menschenfurcht hat, ich habe sie auch. Und zwar, weil ich ankommen will. Ich möchte gehört werden. Ich möchte geliebt werden. Und darum möchte ich nicht anecken. Wie lautet aber das Motiv? Ich verhalte mich angepasst. Ich habe im Laufe meines Lebens, auch als Berater, als Seelsorger, es ins Gebet nehmen müssen, dass ich Stellung beziehe, weil ich oft auch mal mich dabei ertappt habe, den Menschen nach dem Munde zu reden. Das heißt, mich angepasst habe, weil das ist genau der Hintergrund oder kann der Hintergrund sein. Und je genauer ich den ins Auge fasse, kann ich mit kleinen Übungen beginnen. Wir haben eine starke Übung gehört von diesem Familienvater, wie Sie gerade sagten. Andere, die ich machen kann, wo ich weiß, dass ich mich jetzt nicht angepasst verhalte, das heißt, dass ich den Mund halte, sondern ganz liebevoll Stellung beziehe. Ich habe mir selber vorgenommen, sag's in Liebe, aber sag es. Das heißt also, verhalte dich nicht angepasst, halte nicht den Mund, dreh dich nicht um und du hast nichts gesehen, aber nur, weil du nicht Stellung beziehen willst, weil du dich angepasst verhältst. Da haben wir Menschen, wo jeder auf seine Weise genau formulieren sollte, was es ist, dann kann er auch mit Beispiel, wenn er genau das Motiv kennt und kann es mit seinen Worten formulieren, dann weiß er auch im Grunde die Art, was er tun muss, um dagegen zu halten, in kleinen Dingen diese Menschenfurcht, dieses Angepasstsein, dieses Schweigen, dieses Stille sein, dieses nicht Stellung beziehen, wie auch immer die Antwort lauten mag, zu überwinden.
Das heißt, auf der einen Seite genau hinschauen, je genauer wir wissen, worum es geht, desto leichter ist es auch gegenzusteuern. Genau. Auf der anderen Seite aber auch in dem Wissen darum, dass mutig nicht derjenige ist, der keine Angst hat, sondern mutig ist der trotz einer Angst etwas tut, was er für richtiger hält, wo er den Wert höher setzt.
Richtig.
Ich denke auch, die Märtyrer, die werden vielleicht nicht angstfrei gewesen sein, vermute ich jetzt mal. Vielleicht ist da eine Gnade am Ende dazu noch, die noch mithilft, dass man auch eine Angst, die man für unüberwindlich hält, eben doch überwinden kann. Aber dennoch ist es so, dass gehört vielleicht auch zu dem Umgang mit den Ängsten, dass wenn wir sie nun gesehen, erkannt haben, auch versuchen, wenn es natürlich schwere Ängste sind, ist es schwer, das einfach so zu tun. Aber so die kleinen des Alltags, die Sie gerade genannt haben, ich spreche offen, ich spreche auch über meinen Glauben. Auch vielleicht habe ich Angst in dem Moment, dass die anderen mich für komisch halten. Aber ich entlarve das, merke das und denke, nein, davon möchte ich mich jetzt nicht bestimmen lassen.
Nur ein kleines Beispiel. Ich ertappe mich, meine Frau und ich, dabei. Wir beten selbstverständlich zu Hause, vor dem Essen, nach dem Essen, gar keine Frage. Und wenn wir ins Lokal geht, ich habe mich einige Male dabei ertappt, dass ich nicht gebetet habe. Und da merken Sie wieder, nicht? Also man will nicht auffallen, man will nicht aus dem Rahmen fallen. Im Grunde möchte doch Jesus, dass wir Zeugnis geben und ihn bezeugen. Aber da spüren Sie, wie bei dem einen mehr, beim anderen weniger, solche Ängste im Hintergrund stehen, die verschiedene Namen tragen. Da muss jeder auf seine Weise eine Antwort geben.
Wege durch die Angst, das ist das Thema gewesen in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Rute, für Ihre wirklich langjährige Erfahrung. Die spürt man durch, wenn Sie sprechen, die Sie mit eingebracht haben in diese Sendung, Ihre Erfahrung als Therapeut und als Berater, Eheberater. Auch vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Rute, dafür.
Auch allen Hörern Gottes Segen.
Wenn Sie diese Sendung weiterreichen möchten, vielleicht wissen Sie jemanden, von dem Sie glauben, dass diese Sendung ihn ansprechen könnte, dann können Sie eine CD bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst, entweder über E-Mail unter cd-dienst@horeb.org oder Sie rufen an unter 08328 921 120. Noch einmal die Nummer des CD-Dienstes 08328 921 120. 0331 921 120. Es gibt noch die Möglichkeit, im Internet nachzuhören. In Kürze wird die Sendung in den Podcast von Radio Horeb gestellt und der ist zu finden unter www.horeb.org. Wer es gewöhnt ist, mit Internet umzugehen, der wird sich da schon durchfinden unter der Rubrik Lebenshilfe. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Rute, nochmals und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, fürs Mitsprechen. Alles Gute Ihnen, sagt Gabi Fröhlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.